NDR 90,3 Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3192. Sendung. Wir lieben den Hamburger Hafen. Die See, die weite Welt, das sind Themen unserer Sendung. Wir verfolgen den Warenumschlag und heißen Kreuzfahrtschiffe willkommen. Wir spielen maritime Musik und sprechen über den Schlick in der Fahrrinne ebenso wie über das Ringen um die Elbvertiefung. Dies alles immer mit der gebotenen journalistischen Distanz, wenngleich der Hafen auch für uns, die wir ihn berichtend begleiten, wie gesagt, immer etwas Anziehendes hat. Gerade deshalb könnte es eine lohnende Aufgabe sein, einmal mit Absicht heute einen ganz unverliebten Blick darauf zu werfen. Los geht's, gleich mit ein paar kritischen Anmerkungen zur viel gerühmten hanseatischen Vergangenheit. Mein Name ist Jan Graf, guten Morgen. Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 werfen wir heute einen kritischen Blick auf Geschichte und Gegenwart des Hamburger Hafens. Eng verknüpft mit unserer Hansestadt ist, der Name sagt es ja, die große Geschichte der Hanse. Heute weckt dieser spätmittelalterliche deutsche Kaufmannsbund allgemein positive Vorstellungen, doch auch Blut und Verrat findet sich in der Spur dieser ehrbaren Kaufleute. Die Hansen mit ihren Niederlassungen zwischen Lissabon und Smolensk, mit ihren großen Kontoren in Nowgorod, Bergen, London und Brügge. Wir sehen sie ja als frühe Globalisierer. Nach außen hin waren sie das auch. Jedoch im Innern verteilten die norddeutschen Kaufleute den Kuchen gerne unter sich. Professor Rolf Hammel-Kieso ist wissenschaftlicher Leiter des Europäischen Hanse-Museums in Lübeck. Er spricht vom fremdenfeindlichen Moment der Hanseaten.
Weil vor allen Dingen die, sagen wir, Kaufleute, die den hansischen Kaufleuten gefährlich hätten werden können als Konkurrenten, mit allen Mitteln ferngehalten wurden. Ob das die Niederländer im Russlandhandel waren, denen verboten wurde, Russisch zu lernen, oder ob es die Engländer waren, die in Danzig schon mal, also im 14. Jahrhundert, gut Fuß gefasst hatten, wo dann sowohl der Hochmeister als auch die preußischen Städte alles taten, um die wieder loszuwerden, was sie dann im Endeffekt auch fast schafften. Das hatte doch alles seine ganz eigene Qualität.
Wo die Hanseaten Fuß fassten, duldeten sie keine Konkurrenz. Nicht nur deshalb beschrieben norwegische Historiker die Hansezeit lange als dunkles Kapitel, in dem Monopolisten beispielsweise den Stockfischhandel des skandinavischen Landes dominierten. Dies relativiert sich in jüngster Zeit. Stimmen mehren sich, die sagen, ohne die Hanse hätte Norwegen eventuell gar keinen nennenswerten Stockfischhandel gehabt. Aber Erinnerungen an blutige Machtdemonstrationen bleiben. 1455 zum Beispiel, da erschlugen deutsche Kaufleute in Bergen den königlichen Vogt, ein Feind der Hanse. Auch seinen Bruder und den Bischof samt Gefolge töteten sie und brannten das Bergener Munkeliff-Kloster nieder.
Und dann haben sie allerdings ganz schnell den Sekretär ihrer Niederlassung, also des deutschen Kontors in Bergen, nach Rom geschickt zum Papst. Und dieser Van Geeren muss ein sehr guter Diplomat gewesen sein. Er hat es erreicht, dass die Angelegenheit vom Papst in die Hände des Bischofs von Ratzeburg, glaube ich, gelegt wurden. Und von irgendeiner Kirchenstrafe für die Hansen ist nirgendwo die Rede. Sie berichten sogar ganz stolz, sie haben dann das Kloster für 5000 Mark Lübisch, das war damals eine irre Menge Geld, wieder aufgebaut und vermelden dann auch ganz stolz in ihrer Chronik, es war viel schöner als vorher.
Weiterer Eintrag ins Schwarzbuch der Hanse. Der dänisch-norwegische König verbot den deutschen Kaufleuten den Handel mit Island. Da geht es wieder um Stockfisch. Der Herrscher der Kalmarer Union und seine Vorgänger wollte den zentralen Stapelplatz in Bergen stärken. Die Hamburger, Bremer, Lübecker hat's nicht geschert. Sie fuhren weiterhin zu den fernen Inseln.
Das Interessante dabei ist, dass man an diesen Auseinandersetzungen um diesen Islandhandel und den Handel mit den Shetlands, Orkneys und Faröern vor allen Dingen, auch die Politik des Hansetags ganz gut verfolgen kann. Er hat nämlich den Handel mit Island innerhansisch nie verboten. Er hat immer nur nach außen so getan, als ob er ihn verboten hätte. Ja? Was bedeutete, dass die hansischen Kaufleute, die mit Island Handel trieben und die hansischen Schiffe, die dorthin fuhren, dass die natürlich vom dänisch-norwegischen König bestraft werden konnten, wenn sie erwischt wurden, dass ihnen aber innerhansisch nichts passierte, wenn sie nicht erwischt wurden.
Ja, und dann die weltbekannte Seeräubergeschichte. Klaus Störtebeker und Godeke Michels als sagenhafte Repräsentanten einer Vielzahl von Freibeutern, die der Hanse das Leben schwer machte. Ein hausgemachtes norddeutsches Problem. Zunächst hatte man nämlich genau auf diese freien Likedeler oder Vitalienbrüder gesetzt, als Verbündete im Krieg gegen die dänische Königin Margarete. Doch 1389 war der Krieg vorbei und die Kaperfahrer suchten sich selbstständig neue Aufgaben.
Man also wird den Eindruck nicht los, dass es so ähnlich ist wie mit den Taliban und den Amerikanern, die eben von den Amerikanern aufgerüstet wurden, um gegen die Russen vorzugehen und sich dann am Schluss gegen die Amerikaner gewendet haben, während bei den Vitalienbrüdern es eben so war, dass sie dann eben, sagen wir, munter gegen die Hansestädte, die sie vorher angefüttert hatten, eben auch Krieg führten. Wobei die ganze Geschichte ohnehin sehr undurchsichtig ist, weil auf der einen Seite natürlich die Hansestädte einen vehementen Kampf gegen diese Vitalienbrüder führten. Auf der anderen Seite wir aber auch viele Quellen haben, dass die Vitalienbrüder die Schiffe und ihre Waren, die sie erbeuteten, in Hansestädten verkauften.
So Professor Rolf Hammel-Kiesow, Vorsitzender des Hansischen Geschichtsvereins, über Mord, Vertragsbruch und weitere dunkle Aspekte unseres hanseatischen Erbes. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute mal mit einem etwas kritischeren Blick auf Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit des Hamburger Hafens. NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert. Der Hafen, das Tor zur Welt, unser Aushängeschild, das wir gerne unseren Gästen zeigen. Kräne, große Schiffe, Welthandel. Wer hinter diese glänzende Fassade blicken will, für den gibt es die alternativen Hafenrundfahrten der Hafengruppe Hamburg. Jan Wulff war bei einer dabei.
Treffpunkt Anleger Vorsätzen, Citysporthafen. Es ist eine Barkasse wie viele andere, mit der es heute auf Hafenrundfahrt geht. Die Themen jedoch sind andere.
Herzlich willkommen.
Sonja Tesch begrüßt knapp 20 Passagiere an Bord. Es ist eine Gruppe von jungen Menschen, die gerade ihr freiwilliges ökologisches Jahr ableisten. Erste Station, die Speicherstadt.
Die einzige Ware, die heutzutage hier noch gelagert wird, sind Orientteppiche. Das ist nach Teheran das zweitgrößte Orientteppichlager der Welt.
Einst hat es hier nach Gewürzen gerochen, erzählt Sonja Tesch. Doch das sei Geschichte. Und kritisch schiebt sie hinterher.
Man möchte die Teppichhändler hier jetzt auch gerne raushaben, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man das dann für Büros, Ateliers, Wohnungen, dass man dann ganz andere Mieten nehmen kann als diese Lagerflächen. Man hat ihn noch nicht gekündigt, den Teppichhändlern, aber man hat ihnen im vorletzten Jahr mal die Mieten verdoppelt und hofft, dass sie von sich ausgehen.
Vorbei an den alten Speichern geht es mit der kleinen Barkasse über den Barkenhafen und die Norderelbe in den Hansahafen.
Wir sehen jetzt hier auf der jetzt rechten Seite da hinten einen großen grauen Lagerschuppen. Das ist der Hamburger Fruchtschuppen oder auch Bananenschuppen genannt, weil die meisten Südfrüchte, die hier in Hamburg ankommen, sind Bananen.
Aus Ecuador, Kolumbien und Costa Rica.
Und die meisten Bananen, die wir hier kaufen und verzehren, wachsen auf riesigen Plantagen und nichts anderes wächst als Bananen. Und das ist immer bei Monokulturen, wenn man nur eine Pflanze auf einem Riesenstück Land anbaut, dass die ganz empfindlich gegen Schädlinge sind.
Und das bedeutet meist den Einsatz von Pestiziden mit folgenschweren Auswirkungen auf die Arbeiter in den Plantagen.
Deswegen hat zum Beispiel Costa Rica weltweit den höchsten Magenkrebsrate.
Verbraucher in Deutschland bekommen dagegen von diesen Pestiziden nichts ab. Sie bleiben an der Schale kleben und werden nicht mitverzehrt. Durch große und kleine Kanäle geht es weiter durch den Hafen. Vorbei an viel sehenswerten, aber auch gigantischen Schrottbergen.
Was ist hier oft ein Schrott, der nicht rein ist? Also da ist Plastik dran oder Lacke. Und wenn man den einschmilzt, das sind ja wertvolle Stoffe, kann man ja recyceln, dann werden giftige Dämpfe frei.
Die in den Anlagen in Deutschland teuer gefiltert werden müssten.
Deswegen fährt man den Schrott oft in Länder, wo entweder die Vorschriften nicht so streng sind oder keiner darauf achtet, dass sie eingehalten werden.
Es sind bittere Erkenntnisse, die man auf dieser Hafenrundfahrt sammelt. Als die Tour endet, gehen viele der Gäste nachdenklich von Bord. So wie zum Beispiel Michael.
Ich habe viele neue Sachen erfahren, die ich vorher nicht wusste. Ich habe ja auch mal die normale Hafenrundfahrt gemacht. Da fand ich wirklich, hier waren Sachen, die wusste ich teilweise wirklich nicht. Also wo wir hinten tiefer im Hafengebiet unterwegs waren. Das ist mal was anderes als die klassischen Sehenswürdigkeiten. Da hat mir das ein bisschen besser gefallen.
Und auch Josephine Anger hat die Hafenrundfahrt beeindruckt.
Ich fand die Hafenrundfahrt sehr schön. Und ich finde, jeder Hamburger, der in Hamburg lebt, sollte einfach das gemacht haben. Weil man erfährt vieles, was neu auch ist für Hamburger.
Seit 1983 bietet die Hamburger Hafengruppe die alternativen Hafenrundfahrten an. Manche Themen haben sich im Laufe der Jahre geändert. Viele Missstände sind die gleichen geblieben. Hafentourguide Sonja Tesch ist trotzdem immer noch gerne im Hafen unterwegs.
Ja, irgendwie hat der Hafen was und ich fahre da immer noch gerne rum und erzähle dazu was.
Jan Wulff über eine der alternativen Hafenrundfahrten der Hamburger Hafengruppe. Wir wollen noch mehr kritische Fragen stellen in diesem Hamburger Hafenkonzert an den Schifffahrtsstandort Hamburg. Thema dann natürlich auch das Feld der Schiffsfinanzierung. Was wird mit der HSH Nordbank? Wie konnte es so weit kommen? Unser Thema gleich hier bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert heute mit einer kritischen Liebeserklärung an den Hamburger Hafen. Drei Buchstaben stehen da jetzt im Mittelpunkt. HSH stehen ja eigentlich für die beiden Länder Hamburg und Schleswig-Holstein. In den vergangenen Jahren sind diese Buchstaben aber auch zum Inbegriff des Niedergangs des Schifffahrtsstandorts Hamburg geworden. Die HSH Nordbank war lange Zeit die Bank weltweit, die am meisten Schiffe bezahlt hat, über Kredite. Und davon gibt es immer noch einige Faule in den Büchern und damit ein nicht zu unterschätzendes Risiko für uns Steuerzahler. Denn die HSH Nordbank ist schließlich die Landesbank, die Hamburg und Schleswig-Holstein und damit den Steuerzahlern gehört. Unser Kollege Dietrich Lehmann aus der Wirtschaftsredaktion von NDR 90,3 beobachtet die Dauerkrise der HSH Nordbank schon seit geraumer Zeit. Dietrich, wie viel könnte denn da im schlimmsten Fall noch auf uns zukommen?
Also wie viel das genau ist, das weiß niemand. 6,2 Milliarden Euro an faulen Schiffskrediten nehmen Hamburg und Schleswig-Holstein der Bank direkt ab. Das haben die beiden Länder vor ein paar Monaten mit der EU ausgehandelt. Dazu geben sie aber auch nochmal neue Kredite in Höhe von 16 Milliarden Euro, zumindest die Garantien dafür. Also wenn man das zusammennimmt, dann haben beide Länder zusammen neu ein Risiko von rund 22 Milliarden Euro auf sich genommen. Da geht es natürlich maßgeblich um faule Schiffskredite, also um tausende Frachter und Tanker, die mit dem Geld der Bank vor Jahren gebaut wurden und die jetzt kein Geld mehr einfahren und auch kaum noch etwas wert sind. Glaubt man Finanzsenator Peter Tschentscher, der ja eher ein nüchterner Rechner ist, dann liegt das Risiko, das Hamburg zu tragen hat, deutlich geringer als das maximal mögliche. Tschentscher rechnet mit einer Größenordnung von wahrscheinlich nicht mehr als 5 Milliarden in den kommenden beiden Jahren, wobei das natürlich immer noch sehr, sehr viel Geld ist.
Gibt es denn überhaupt keine Alternative dazu, keinen Plan B, damit das Risiko für uns Steuerzahler noch etwas geringer werden könnte?
Also geht es nach der Opposition, bei den Linken zum Beispiel, dann wäre es das Einfachste, die Bank einfach komplett und sofort abzuwickeln. Angesichts von aktuell rund 15 Milliarden Euro an sogenannten Non-Performing Loans, also Krediten, die im Moment nicht bedient werden, wäre das sicher auch kein Pappenstil, sondern vielleicht noch teurer, als die Bank erstmal weiter zu betreiben. Da regiert ein Stück weit das Prinzip Hoffnung bei der Politik und bei der Bank, die Hoffnung darauf, dass sich die Lage auf den Schifffahrtsmärkten langsam entspannt, dass es langsam wieder aufwärts geht. Und dass die Schiffe, die die Bank finanziert hat, auch wieder irgendwann ordentliches Geld einfahren. Und die deutsche Schifffahrtsbranche fürchtet sich natürlich auch vor dem Szenario, dass auf einen Schlag alle Schiffe verkauft werden müssen, die sich nicht mehr so gut rechnen.
Warum das? Ich meine, ist doch gut. Überkapazitäten abbauen und weg damit.
Ja, verschrottet werden wahrscheinlich nur die wenigsten Schiffe. Wenn auf den ohnehin schon schwachen Markt nochmal hunderte Schiffe zu einem Schnäppchenpreis geworfen werden, dann bringt das natürlich den Markt durcheinander und die Käufer, die können den günstigen Kaufpreis nochmal zusätzlich weitergeben und für Konkurrenz sorgen auf den Chartermärkten, also ihre Schiffe günstiger anbieten. Mhm. Und zum anderen darf man nicht vergessen, deutsche Reeder haben nach 7 Jahren Krise kaum noch Geld, um einfach noch ein paar Schiffe zu kaufen. Meist schlagen dann Reeder aus Griechenland zu, die schon seit Jahren immer wieder mit Koffern voller Bargeld hier in Hamburg ankommen und anklopfen. Und dieses Szenario, also schneller Verkauf, würde dann den Schifffahrtsstandort Hamburg nochmal zusätzlich schwächen.
Also wenn man sich das alles so anhört, wie da mit Milliarden an Euro hin und her geschoben wird, wie konnte es eigentlich mit der HSH Nordbank so weit kommen?
Also wie meist im Leben gibt es da nicht die eine Ursache, sondern mehrere. Natürlich ist die allgemeine Krise der Schifffahrt ausgelöst durch den Rückgang des Welthandels im Zuge der Lehman-Pleite und weitere Faktoren einer der wichtigsten Gründe, warum es auch der HSH Nordbank so schlecht geht, wie es ihr nun mal geht. Die Bank hat sich ja mal gerühmt, dass sie mehr Schiffe als jede andere Bank weltweit finanziert. Und wenn es in diesem Bereich dann schlecht läuft, dann ist die weltgrößte Schiffsbank natürlich auch am meisten betroffen. Mhm. Nur, dass sich die HSH als reine Landesbank, die ja vor allem den beiden Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein und der lokalen Wirtschaft helfen soll, so entwickelt hat, ist auch der Politik zu verdanken, denn die kontrolliert ja die Bank, die Ministerpräsidenten und Bürgermeister in Kiel und Hamburg, die Minister und Senatoren der vergangenen Jahre sind da zumindest moralisch mit in der Pflicht, finde ich. Denn wenn sie sich nicht über Jahre hinweg so im Glanz der einstmals gut laufenden Schiffsbank gesonnt hätten und sich für sich in Anspruch genommen hätten, dass sie auch mit dem Schifffahrtsstandort Norddeutschland ja damit verantwortlich sind, dass es dem so gut geht, dann stünde die Bank heute anders da. Immerhin, man muss sagen, das Ende des Kapitels HSH Nordbank, das ist abzusehen. Innerhalb von 2 Jahren muss die Bank entweder privatisiert, sprich verkauft werden, oder sie muss tatsächlich abgewickelt werden.
Herzlichen Dank. Informationen von Dietrich Lehmann im Gespräch hier bei NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert heute mit einem, ja, kritischen Blick auf den Schifffahrtsstandort Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die maritime Wirtschaft befindet sich seit 2009 in der Krise. Für zu viel Laderaum steht zu wenig Fracht bereit. Auch das Reedereisterben wird den Markt nicht bereinigen, denn die Schiffe verbleiben ja auf dem Markt. Schiff zu groß. Nicht nur ein ökonomisches Problem für uns in Hamburg, auch unsere Niederelbe als Fahrrinne muss tüchtig instand gehalten werden, um weiterhin den Verkehren dienen zu können. Mit allen Fragen in Bezug auf Umwelt und Küstenschutz, die damit verbunden sind. Nur eines der Kapitel aus dem Buch Grenzen des Wachstums, an dem die Menschheit gerade weltweit schreibt. Darüber sprach ich vor dieser Sendung mit Jakob von Uexküll. Er ist Gründer und Leiter des Weltzukunftsrates mit Sitz in London.
Ja, es hängt natürlich alles zusammen. Man sendet wichtige Signale und ich glaube, es spielt natürlich auch vor allen Dingen für Hamburg eine Rolle. Wir hatten ja vor vielen Jahren die Sturmflut. Das kann natürlich wieder kommen und durch eine Vertiefung der Elbe ist natürlich die Gefahr, der Anstieg des Wasserspiegels und der Wellenschlag, das sind natürlich auch die Deiche in Gefahr. Ich glaube, das ist ein kleiner Teil vom Puzzle, aber wir müssen natürlich uns fragen, ob man immer so weitermachen soll wie bisher. Bereits 8-mal wurde die Elbe ja schon für mehr Wirtschaftswachstum vertieft. Und hat das Zweck, das nochmal zu machen, wo die größten Schiffe jetzt also schon so groß sind. Diese Diskussion um die Vertiefung, die läuft ja schon sehr viele Jahre. Und inzwischen sind die Schiffe wieder viel größer geworden. Das heißt also, wenn man mit dieser Vertiefung jetzt, wie jetzt angesagt ist, wenn man die jetzt durchzieht, dann wird nach einigen Jahren oder vielleicht sogar in einigen Monaten, wird man sofort kommen und sagen, ja, wir brauchen jetzt noch mehr Tiefe, weil die Schiffe sind noch größer geworden.
Nach dem Dogma des Wachstums bedeutet eine Stagnation ja ein Rückschritt. Wie wollen Sie den Leuten, wie gesagt, Hamburg größter Arbeitgeber mit seinem Hafen, auch für Schleswig-Holstein, zweitgrößter für Niedersachsen, wie wollen Sie denen dieses gesunde Schrumpfen erklären?
Naja, es geht ja nicht um Schrumpfen, das ist ja der Glaube, dass man, wenn man jetzt vom Nullwachstum redet, dann klingt das ja, als überhaupt da nichts gewachsen ist. In Wirklichkeit haben wir alles das, was wir im letzten Jahr erwirtschaftet haben, haben wir ja bei Nullwachstum wieder erwirtschaftet. Aber die Idee, dass es jedes Jahr noch mehr draufschlagen sollen, dass es jedes Jahr noch mehr werden soll, Das ist natürlich in einer endlichen Welt, das muss man den Leuten erklären, muss das, glaube ich, wissen auch viele Menschen. Das sind Hirngespenste, dass das weiter, so weitergehen kann. Das ist also sind ökonomische Dogmen. Das Deutsche Reich wurde mit 1% Wirtschaftswachstum industrialisiert. Und heute sagt man, um Gottes Willen, 1%, das ist eine Katastrophe. Nicht? Da sind wir gelandet in eine Falle. Wir haben dieses Wirtschaftswachstum jetzt jahrzehntelang durchgelebt, eigentlich zu lange durchgelebt. Und die Lebensqualität ist ja dadurch nicht gestiegen auf vielen Gebieten, sondern es gab bis in die 70er Jahre, gab es ganz interessant, alle Statistiken zeigen, Wirtschaftswachstum und Lebensqualität stiegen zusammen. Und seitdem stagniert oder fällt die Lebensqualität, aber das Wirtschaftswachstum geht weiter. Und da ist natürlich die Frage, wofür?
Die Gier als Conditio Humana, kriegen wir die raus aus den Leuten?
Ich glaube schon. Also wenn wir merken, was die Alternative ist, dass also wir auf Kosten von Umwelt und Nachwelt leben, dass unsere Kinder jetzt schon, also nicht mehr unsere Enkel, nicht mehr unsere Urenkel, sondern unsere Kinder schon darunter leiden werden. Dass viele Menschen wollen ja doch also ihren Kindern, das ist wohl der wichtigste gemeinsame Wert, den es bei uns gibt, dass man seinen Kindern eine bessere oder wenigstens keine schlechtere Welt übergeben will. Und das haben jetzt sehr viele Menschen, glauben jetzt, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Also ich glaube, die Bereitschaft zum Umsteuern ist schon da. Ich meine, es gibt eine Gier, aber es gibt natürlich eine Gier nach einer gesunden Umwelt, nach einer gesunden Natur. Nicht? Das sehen Sie jetzt in China, wo das Wachstum jetzt, also da seine Kinder frisst und man kann also die Luft nicht mehr atmen. Da fragen Sie die Leute natürlich schon, was sind die Prioritäten? Was soll denn eigentlich wachsen? Es ist sehr interessant, dass der zweite Bericht damals, nach diesem die Grenzen des Wachstums Bericht vom Club of Rome, der hieß No Limits to Learning. Es gibt natürlich keine Grenzen der Anzahl der Sprachen, die ich lernen kann, der Anzahl der Musikinstrumente, die ich zu spielen lernen kann. Und es gibt da einen Berater der chinesischen Regierung, Chandra Nair, der wurde kürzlich gefragt, ja, wie soll denn diese Welt, wie würde denn also eine mehr nachhaltige Welt, Gesellschaft, Gemeinschaft aussehen? Und fasst das bitte in einem Satz zusammen, hat er gesagt, mehr Tanzwettbewerbe und weniger Autorennen. Ich glaube, das zeigt schon irgendwie exemplarisch, dass die Lebensqualität nicht unbedingt sinken muss, wenn das Wirtschaftswachstum nicht mehr möglich ist.
1189 stattete Kaiser Barbarossa die neu gegründete Hamburger Neustadt mit zahlreichen Privilegien aus. Das wird heute als Beginn des Hamburger Hafens jährlich beim Hafengeburtstag groß gefeiert. Doch die spätere Urkunde, die nur mündlich erteilten Zusagen verbriefen soll, ist, so viel wissen wir, eine Fälschung. Jan Wulff dazu.
Wir schreiben das Jahr 1189. Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, ruft zum dritten Kreuzzug auf. In Neuburg an der Donau versammelt sich das größte Kreuzfahrerheer der Geschichte. Auch Graf Adolf III. Von Holstein und Stormarn ist mit seinen Leuten gekommen. Doch es ist nicht nur die anstehende Schlacht, die ihn hierher treibt. Er möchte dem Kaiser Handelsprivilegien abringen. Für Hamburg. Die Stadt, deren Landesherr er ist und in die er große Hoffnungen setzt. Hamburg soll ein bedeutender Hafen für den Nordseehandel nach England und Flandern werden. Ein Pendant zu Lübeck, das damals die wichtigste Handelsstadt im Ostseeraum ist. Der Legende nach haben seine Bemühungen beim Kaiser Erfolg. Er erwirbt die Handelsprivilegien am 7. Mai 1189.
Friedrich, von Gottes Gnaden römischer Kaiser. Zu allen Zeiten Mehrer des Reichs. Wir machen kund, jedermann gleich, den gegenwärtigen wie den zukünftigen, dass wir auf die Bitte unseres geliebten und getreuen Grafen Adolf von Schauenburg seinen Bürgern, die zu Hamburg wohnen, die folgenden Freiheiten schenken und gewähren.
So steht es in der Urkunde, die noch heute im Hamburger Staatsarchiv aufbewahrt wird und der Grundstein ist für Hamburgs Aufstieg zur Handelsmetropole. Allein nur,
das ist ein Text, der nicht um 1189 entstanden sein kann,
sagt Udo Schäfer, Leiter des Hamburger Staatsarchivs.
Das Siegel ist nicht Barbarossas Siegel, das Siegel ist das Siegel seines Enkels Friedrich II. Und zwar ein Siegel, das erst ab 1226, dann bis zu seinem Tod 1250 verwendet worden ist. Das heißt, Es ist eine eindeutige Fälschung.
Historiker streiten sich bis heute, ob es derartige Zusagen an Adolf III. Überhaupt gegeben hat und wenn ja, wie weit sie gingen. Fakt ist, ein schwarz auf weiß verbrieftes kaiserliches Vorrecht haben die Hamburger nicht vorzuweisen. Und das wird zum Problem. Denn Erzbischof Hildebold, dem der Aufstieg Hamburgs schon lange ein Dorn im Auge ist, verfügte am 29. September 1259, dass alle Händler auf der Elbe in Stade Zoll bezahlen und 36 Stunden Halt machen müssen. Er führt das sogenannte Stapelrecht ein. Dazu Ralf Wichmann, Mittelalter-Experte vom Hamburg-Museum.
Das Stapelprivileg ist so eins der Dreh- und Angelpunkte des Mittelalters. Das besagte, dass alle Schiffe anlanden mussten und ihre Waren feilbieten mussten. Und dann konnten sie erst weiterfahren.
Für die Hamburger ist die neue Regelung eine Katastrophe. Sie soll Händler veranlassen, ihre Ware in Stade und nicht in Hamburg zu verkaufen. Hamburg reagiert. Doch der Versuch, Stades Zugang zur Elbe mit der eigenen Schiffsflotte zu blockieren, schlägt fehl. Eine andere Lösung des Problems muss her. Und so ersinnen die Hamburger Ratsherren eine List. Sie lassen eine Urkunde fälschen. Darin enthalten ein Recht auf freie Fahrt für alle Hamburger.
Sie sollen mit ihren Schiffen, ihren Waren und ihrer Bemannung von der See bis zur genannten Stadt frei sein, von allem Zoll und Ungeld, sowohl auf der Herreise wie auf der Rückfahrt.
Insgesamt 10.400 Mark, heute ungefähr 1,5 Millionen Euro, lässt sich die Stadt Hamburg diese Urkunde kosten. Es wird vermutet, dass die Ratsherren einem Schreiber Kaiser Friedrich II., dem Enkel Barbarossas, noch dessen Siegel abkaufen, um den Freibrief gültig erscheinen zu lassen. Die Hamburger kommen mit ihrer Fälschung durch. Zweifel an der Echtheit des Dokuments kommen nicht auf. Dazu Jürgen Sanowski, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Hamburg.
Also es gab nicht sowas wie, was wir jetzt Urkundenlehre etwa nennen würden, um leicht zu erkennen, wo habe ich Probleme quasi, die Urkunde nicht authentisch erscheinen lassen.
Der vermeintliche Freibrief Barbarossas wird schließlich von den Hamburger Ratsherren als Beweisstück vor Gericht beigebracht. Erzbischof Hildebold unterliegt dem Streit und muss die Hamburger auf der Elbe gewähren lassen. Der Rest ist Geschichte. Unter Führung Lübecks wird die Hanse gegründet und Hamburgs Aufstieg beginnt. Am Anfang jedoch steht eine Fälschung.
Zu den schmerzhaften Punkten in der Geschichte des Hamburger Hafens gehört auch der Abriss von Altenwerder. Das 700 Jahre alte Fischer- und Bauerndorf musste trotz massiver Bürgerproteste weichen, damit der Hafen wachsen und ausgebaut werden konnte. Dort, wo heute Europas modernster Containerterminal steht, lebten Anfang der 60er Jahre noch rund 2500 Menschen. Heute erinnern nur noch ein paar Straßennamen an das Dorf und die Kirche, die dort noch steht, zwischen A7 und Köhlbrandbrücke, das einzige Gebäude Altenwerders, das noch erhalten ist. Für das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist Patricia Seeger nach Altenwerder gefahren und hat dort zwei Umgesiedelte getroffen, die sich um die alte Kirche dort kümmern.
Der Gegensatz ist schon skurril. Soweit das Auge reicht, Beton, Container, Kräne und Industrieanlagen. Und mitten in dieser rauen Hafenlandschaft steht die über 180 Jahre alte Backsteinkirche. Anneliese Schauberg und Klaus Lippmann sehen hier regelmäßig nach dem Rechten.
Ja, hier war meine Heimat. In dieser Kirche bin ich getauft, konfirmiert, getraut worden. Das ist ein Stück Heimat.
Für mich ist das also das Aufzeigen der Wurzeln und der letzte Punkt der Erinnerung nicht an eine wunderbare Kindheit und naja, und dann natürlich auch an die Familiengeschichte.
Dass zumindest die Kirche Altenwerders noch existiert, ist für sie ein kleiner Trost. St. Gertrud ist nicht nur ein Ort für Gottesdienste, sondern auch ein Mahnmal und Museum. Anneliese Schauberg, 63, und Klaus Lippmann, 75, engagieren sich ehrenamtlich im Förderverein. Niemand, sagen sie, kann sich vorstellen, wie es ist, wenn das eigene Dorf zerstört wird.
Hier haben wir natürlich Bilder von Altenwerder. Und wenn ich Ihnen sage, das kleine Haus mit dem Giebel dort oben, ne? Da habe ich geboren, mein Elternhaus. Meine Mutter hat mich zu Hause geboren. Ja, es war eine schlimme Zeit zwischen 74 und 84, so mit diesen ganzen Ausgesiedelten. Es tat einfach nur weh und es schmerzt auch immer noch.
In den 70er Jahren begann der Hamburger Senat, die Bevölkerung Altenwerders in andere Stadtteile umzusiedeln. Nach und nach kaufte die Stadt die Grundstücke auf, nachdem sie 1961 das Dorf zum Hafenerweiterungsgebiet erklärt hatte.
Und alle haben sich gegenseitig geschworen, wir halten durch, uns kriegen sie hier nicht weg. Nicht? Aber die Stadt hat das natürlich geschickt gemacht. Die hat immer so einzelne wackelige Zähne rausgeknackt und haben dann ja auch, damit es also demoralisierend wirkt, jedes Haus sofort abgerissen. Sie hatten kaum die Hacken draußen, stand schon der Bagger da und hat das Haus umgerissen.
Klaus Lippmann blieb bis 1982. Aufreibende Jahre waren das. Verhandlungen mit der Stadt, Existenzängste, Proteste und die Lebensqualität wurde immer schlechter. Man lebte zwischen Abbruchstellen.
Als ich nachher weggegangen bin, hatte ich nur noch einen Nachbarn. Zwischen der Firma und mir. Und dann können Sie sich vorstellen. Und dann begegnen ihnen auch plötzlich Leute bei ihnen im Garten. Und dann sagt man, was machst du hier? Ja, ich hole mir die Blumen. Hey, das sind meine Blumen. Nein, die Polizei hat gesagt, hier kann man sich bedienen. Altenwerder gehört schon der Stadt, da kann man sich alles holen.
Bis heute können Klaus Lippmann und Anneliese Schauberg nicht verstehen, wie damals mit ihnen umgegangen wurde. Vieles war nicht nachvollziehbar. Ende der 60er Jahre wurde etwa für zig Millionen D-Mark eine neue Schule gebaut, obwohl das Ende von Altenwerder längst beschlossen war.
Das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer, das ist doch ganz klar. Ne? Man sagt, was die Stadt investiert hier in so eine große Schule. Also, nun geht's hier weiter, ist doch klar.
Aber schon 11 Jahre später wurde die Schule wieder abgerissen.
Haben wir auch gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. Wer sitzt da eigentlich in den Behörden und wer genehmigt so etwas?
Die Menschen in Altenwerder waren verunsichert, erzählt die 63-Jährige, so sehr, dass einige mit dem Verkauf ihrer Häuser und Grundstücke auch das Familiengrab auf dem Friedhof der Kirche auflösten.
Ja, wer macht denn das und nimmt seine Toten mit? Die Altenwerder haben es gemacht, weil sie nicht wussten, was kommt, was wird mit Altenwerder. Die wurden dann in Finkenwerder, in Neugraben, in Fischbeck, dort, wo sie hingezogen sind, wieder bestattet. Ne?
Der psychische Druck war enorm, auch weil die Altenwerder Bevölkerung Schulden aufnehmen musste, um anderswo neue Häuser zu bauen. Und die Verhandlungen mit der Stadt über Entschädigungszahlungen liefen für viele undurchsichtig ab, so Lippmann.
Es wurde schon getrickst, nicht? Und immer, darfst du am nächsten nicht erzählen, du kriegst einen besonders guten Preis. Und so hat man natürlich einen gegen anderen ausgespielt. Ne?
Und daran sind viele dran zerbrochen, ne? Um diese Unehrlichkeit. Dann wurde man wütend, dann kamen Zwistigkeiten unter die Nachbarschaften auf.
Und deshalb haben ja auch etliche Leute das nicht überstanden. Es sind also einige in die Elbe, in den Kühlbrand gegangen und so weiter, nicht? Und haben sich umgebracht. Ne?
Etwa 2500 Menschen mussten für die Hafenerweiterung ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Aber dann passierte erstmal gar nichts. Über Jahre hinweg lag Altenwerder brach und verwandelte sich in ein Biotop mit seltenen Pflanzen und Tieren. Für die ehemaligen Bewohner ein Schlag. Sie fühlten sich betrogen.
Als sich überhaupt nichts tat, hat man gesagt, wofür sind wir hier eigentlich weggeholt worden? Nicht?
Da hat man sich wirklich gefragt.
Das konnte man ja überhaupt nicht nachvollziehen.
Mittlerweile steht an der Stelle des historischen Fischerdorfs Europas modernster Containerterminal. 2002 wurde er eröffnet. Immer wenn Anneliese Schauberg und Klaus Lippmann jetzt die Altenwerder Kirche besuchen, fahren sie daran vorbei.
Ich dachte mir, na gut, dann wissen wir, wofür wir gegangen sind. Aber den Schmerz nimmt es nicht, nein, das ist klar.
Also versöhnt will ich nicht sagen, aber ich habe mich damit abgefunden und ich bin jetzt stolz, dass die Kirche hier noch steht.
Autos, Bananen, T-Shirts, Waren, die im Hamburger Hafen umgeschlagen werden. Doch den wenigsten in der Stadt ist wahrscheinlich bekannt, dass der Hamburger Hafen auch einer der größten und wichtigsten Umschlagsorte für Waffen, Sprengstoff und für atomare Fracht in Europa ist, wenn nicht gar in der ganzen Welt. Dietrich Lehmann ist auf Spurensuche gegangen.
Hamburger Hafen, Südwestterminal, unweit der 50er Schuppen mit dem Hafenmuseum. Ein hoher Zaun hält hier Besucher und ungebetene Gäste fern. Ein paar Schienen führen auf das Terminalgelände. Und über diese Schienen rollt regelmäßig radioaktive Fracht. Das Südwestterminal ist so etwas wie eine Drehscheibe für den Umschlag von radioaktiven Erzen. Die kommen meist aus Afrika oder aus Russland per Schiff und werden dann weiter per Bahn transportiert.
Es ist natürlich so, dass wir hier den weltgrößten Hafen in Innenstadtlage haben. Und das ist natürlich was anderes, als wenn Sie quasi auf dem Feld sind, wo im Prinzip nicht viel ist,
sagt Agnes Tjaks, Fraktionschef der Hamburger Grünen in der Bürgerschaft. Er hatte vor 3 Jahren mit aufgedeckt, dass mitten im Hamburger Hafen ein großer Frachter mit radioaktiven Stoffen in Brand geraten war, die Atlantic Cartier. Und das, während nur ein paar hundert Meter weiter der evangelische Kirchentag eröffnet wurde, mit zehntausenden Menschen.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Handhabung mit chemischen Substanzen, die da sehr schwierig sind, mit Gasen insbesondere, aber auch mit hochradioaktivem Atommüll, ja sehr restriktiv gehandhabt wird und sehr klar gehandhabt wird. Und das ist in vielen Fällen auch der Fall. Aber die hochradioaktiven Atommülle stellen eben auch nochmal eine besondere Kategorie dar.
Rund 160 Atomtransporte gibt es jedes Jahr, die durch Hamburg führen. Ein Transport kann auch mal aus gut einem Dutzend Behältern bestehen. Laut Koalitionsvertrag haben sich SPD und Grüne dazu verpflichtet, mit den Hafenunternehmen einen freiwilligen Verzicht auf Atomtransporte auszuhandeln.
Wir haben ja eine Situation, dass auch alle Verbote, die bisher in Deutschland vollzogen werden sollten, immer nur auf den Umschlag abzielen und nicht auf den Transit und von radioaktivem Müll. Das heißt, im Schiff kann im Bauch des Schiffes kann dieser Müll in den Hafen reinfahren und aus dem Hafen auch wieder rausfahren, solange der Container nicht angefasst ist.
Ein freiwilliger Verzicht also, weil ein gesetzliches Verbot vor den Gerichten wahrscheinlich wenig Bestand haben würde, wie Juristen warnen. Der Grünen-Fraktionschef ist zuversichtlich.
Das ist in Wahrheit auch eine durchaus gängige Praxis, weil es durchaus auch andere Substanzen gibt, die Reedereien beispielsweise nicht transportieren. Da kann man zum Beispiel Walfleisch nennen. Auch das würden viele Reedereien von vornherein ablehnen und rauslassen. Und deswegen ist das eigentlich auch eine gute Methode, das in der Form für Hamburg zu regeln.
Nicht weniger umstritten als radioaktive Fracht ist Kriegsgerät, das häufig in Containern verpackt, von Hamburg aus in alle Welt verschifft wird, sagt Jan van Aken, Bundestagsabgeordneter der Linken aus Hamburg.
Ja, das eine ist die Munition, die über den Hamburger Hafen geht. Da wissen wir, dass jedes Jahr über 1000 Container mit Munition durch den Hafen gehen. Das zweite sind echte Waffen, also ich sage mal ein Sturmgewehr, ein Panzer und so weiter. Da haben wir kaum Informationen drüber. Und dann gibt es noch die sogenannten sonstigen Rüstungsgüter. Das heißt alles, was militärisch benutzt wird, aber selbst nicht schießen kann. Also eine Ausrüstung für ein Kriegsschiff zum Beispiel, Software kann das sein, Nachtsichtgeräte, also alles andere Material, was für Militär geeignet ist.
Täglich verlassen 3 Container mit Munition den Hamburger Hafen, weiß Christoph Stürmer, bis vor kurzem Hauptpastor an der St. Petrikirche.
Aus dem Hamburger Hafen, haben wir gerade erfahren, ist eine Steigerung von 13% passiert im Jahr 2015 gegenüber 2014. Also entgegen der Ankündigung der Politik steigert sich der Rüstungsexport.
Als ersten Schritt fordern Rüstungsgegner, dass monatlich öffentlich gemacht wird, wie viele Waffen denn tatsächlich im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, so der Linke Jan van Aken.
Das Problem ist ja, dass es die Zahlen über die Rüstungsexporte im Hamburger Hafen eigentlich gibt. Denn es gibt ein Hauptzollamt, wir haben das auch mal uns angeschaut. Da gibt es sehr detaillierte Statistiken. Die Zahlen rückt die Bundesregierung aber nicht raus. Der Herr Schäuble als Finanzminister ist zuständig für den Zoll, der hat die Zahlen. Und immer wenn wir dann nachfragen nach bestimmten Zollcodes, die für bestimmte Waffen stehen, dann kriegen wir nur halbe Antworten, ausweichende Antworten. Ich denke, der Hamburger Senat, der könnte die Zahlen natürlich bei Schäuble abfragen. Der würde sie denn auch bekommen, aber auch der Hamburger Senat hat da kein Aufklärungsinteresse.
Rüstungsgegner wie van Aken und der ehemalige Pastor Stürmer sammeln seit Jahren Unterstützer um sich, die Waffenexporte über den Hamburger Hafen stoppen wollen. Wie vor ein paar Wochen wird da schon mal in der Hamburger Innenstadt demonstriert, mit nachgebauten Containern mit Kalaschnikow-Attrappen.
In der Präambel der hamburgischen Verfassung steht, die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volk zu erfüllen. Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein. So steht es in der Präambel. In Wahrheit ist Hamburg nicht nur das Tor zur Welt, sondern eben das Tor zum Tod in der Welt. Und es ist ein Trauerspiel, dass Hamburg Gewalt exportiert und so dazu beiträgt, dass wir sozusagen Öl ins Feuer dieser ganzen Kriege schütten.
Schlechte Umschlagszahlen, viel zu viel Schlick in der Elbe, in dem Schiffe regelrecht stecken bleiben und eine Elbvertiefung, über die das Gericht voraussichtlich nicht mehr 2016, sondern erst im nächsten Jahr entscheiden wird. All das klingt nicht gut. Kerstin von Stürmer mit einem ganz persönlichen Ausblick auf den Hafen 2030.
Wie wird der aussehen, der Hamburger Hafen, in 14 Jahren? Gesund geschrumpft. Das klingt dramatisch, ist aber wohl die logische Entwicklung einer Reihe von Faktoren, die nicht in unserer, in Hamburger Hand sind. Stichwort politische Großwetterlage. Gigant China schwächelt weiter vor sich hin, der Russlandhandel geht wegen des Embargos zurück. Die Frachtraten haben sich nur mäßig erholt und die Elbvertiefung ist zwar umgesetzt, bringt aber bei weitem nicht den erhofften Effekt. Denn immer öfter müssen die Bagger ran, um den Schlick aus der Fahrrinne zu transportieren. Da die Reeder nach wie vor sparen müssen, Zeit ist Geld, laden sie ihre Container in Wilhelmshaven ab. Das spart die Revierfahrt. In Hamburg herrscht unterdessen reger Fiederverkehr. Nach wie vor ist der Hafen unschlagbar in Sachen Hinterlandanbindung und logistischer Infrastruktur. Und die wird von neuen Unternehmen genutzt. Stichwort Industrie 4.0. Zum Beispiel auf den frei gewordenen Flächen, auf dem kleinen Grasbrook. Hier sind unter anderem ein Werk für Elektroautobatterien, ein Medizintechnikunternehmen und zwei Softwareschmieden entstanden. Außerdem wächst ein neuer Campus für maritime Wissenschaften. Rundherum, unmittelbar am Wasser, Wohnungen. Klotzen, nicht kleckern, das ist die Devise. Die inzwischen 4 Kreuzfahrtterminals sind alle mit Landstromversorgung ausgerüstet. Die Luft an der Elbe bleibt sauber. Der Hafen insgesamt funktioniert fast voll computerisiert, mit umweltfreundlichen Elektroautos, vernetzten Terminals und einem weiter verbesserten elektronischen Verkehrsleitsystem, das Staus nahezu ausschließt. Überhaupt, Lkw-Transporte werden auf ein Minimum beschränkt, die Container werden entweder per Binnenschiff, Feeder oder über die Schiene weiter transportiert. Hamburger Hafen 2030. Das ist der modernste Hafen der Welt, der am besten und schnellsten funktionierende Umschlagplatz. Wilhelmshaven fertigt zwar die Megafrachter ab, aber auch davon profitiert Hamburg als Partner des Jahr der Weserports.
NDR 90,3 ist hier. Sie hörten das Hamburger Hafenkonzert, heute mit einem kritischen Blick auf den Hafen, den wir trotz allem so lieben. Mein Name ist Jan Graf Betten.
Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.